werden um den Streit der Parteien nie herumkommen und wir sollten es auch nicht wollen. Also es gibt sehr viele Tage, an denen ich auf die Bild vollständig verzichten könnte. Natürlich aber ist der Springer Verlag eine notwendige Instanz, auch in der Bundesrepublik und quasi kulturell schwer wegdenkbar. Durch das enorme Hetzpotenzial, was jetzt an rechtsradikaler Seite aufgetaucht ist, sind wir genötigt, als Demokratinnen und Demokraten eher zusammenzuhalten, als das noch vor ungefähr 10 Jahren der Fall war.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute mal wieder aus Berlin, aber nein, ich bin nicht im Bundestag und ich bin auch nicht in irgendeinem Ministerium. Ich bin mal wieder bei einem Medienunternehmen zu Gast und ich glaube, man kann durchaus sagen, ich bin heute bei einem ganz besonderen Medienunternehmen. Ich bin nämlich bei der Taz. Habt ihr schon mal gehört? Ja, ist eine Tageszeitung. Und was und wie die das hier alles so machen, das erzählt uns gleich mal die Ulrike Winkelmann. Die ist nämlich Chefredakteurin, Co-Chefredakteurin, um ganz korrekt zu sein, hier bei dem Blatt. Der eine oder die andere hat sie vielleicht bei euch schon mal gesehen auf Phoenix oder im ZDF Morgenmagazin. Dort ist sie des Öfteren mal als Expertin zugeschaltet. Aber heute reden wir über die Taz. Liebe Frau Winkelmann, schön, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen im Macht was Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Ja, fast hätte ich gesagt, worüber wollen wir reden? Ja, aber es ist ja mein Job, die Fragen zu stellen. Aber vielleicht vorweg, wie fühlt es sich für Sie eigentlich an? So, normalerweise sind Sie ja diejenige, die anderen Leuten auf den Zahn fühlen, andere Leute interviewen und die Fragen stellen. Und jetzt ist es andersrum. Löst das irgendein besonderes Gefühl aus oder ist das irgendwie part of the job? Läuft schon.
Ehrlich gesagt helfen mir solche Gespräche wie hier immer auch, mir über meine eigene Rolle klar zu werden und darüber, was die Taz macht und das darüber, was wir überhaupt als Zeitung wollen. Und daher finde ich solche Gespräche immer ganz gut.
Ja, das ist doch super. Dann steigen wir direkt mal ein. Ich habe natürlich so ein bisschen geschaut, was Sie bisher so gemacht haben. Sie waren in unterschiedlichen Medienhäusern unterwegs. Sie waren sowohl im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch bei den privaten Häusern und sind jetzt seit, ich glaube, 2018 sind Sie Chefredakteurin hier bei der Taz. Was würden Sie sagen, warum sind Sie hier gelandet und ja, warum wollten die Kollegen Sie 2018 unbedingt an Bord haben?
2020 war das, aber macht nichts. Ich bin ein Taz-Kind. Ich bin bei der Taz Hamburg ausgebildet worden. Ich bin dann hier in Berlin bei der Taz als Mutterhaus eingestiegen in verschiedenen Rollen und ich habe ehrlich gesagt sehr lange hier gearbeitet und auch sehr gerne hier gearbeitet, bis ich dann eben in 2 Fällen beschloss, auch mal was anderes auszuprobieren. Das war einmal dann eine Wochenzeitung, der Freitag. Von dort kam ich schnell zurück und dann fand ich irgendwann, dass es sich jetzt lohnen könnte, auch Radio zu lernen und öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu lernen und bin deswegen zum Deutschlandfunk gegangen. Aber als hier dann die Chefredaktionsposition frei wurde, wurde ich gefragt, ob ich nicht zurückkehren wollte. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich auch Taz-Weh, also Heimweh zu der Redaktion, in der ich immer am liebsten gearbeitet habe und die ich jetzt gerne auch leiten wollte.
Jetzt sind Sie also wieder hier bei der Taz. Sie hatten Taz-Weh, finde ich einen ganz lustigen Begriff auch. Was würden Sie denn sagen, zeichnet die Taz aus? Also für mich von außen betrachtet war es halt eine Tageszeitung halt mit einer relativ klaren linkspolitischen Ausrichtung, bisschen anderes Format so als Printausgabe als die anderen und in der Tonalität halt schon auch erkennbar durchaus links. Aber war das Einzige, was Sie dazu gebracht hat, dass Sie gesagt haben, Sie würden gerne wieder hier arbeiten oder was zeichnet Sie Taz ansonsten noch so aus?
Die Taz macht aus, dass sie einerseits eine klar erkennbare Haltung hat, also ja links und ja ökologisch, planetrettend unterwegs, aber gleichzeitig eben diskussionsfreudig, geradezu streitlustig und immer bereit und imstande auch eigene innere Widersprüche auszuhalten und auszutragen. Das heißt, wir sind, wie ich finde, nicht dogmatisch unterwegs, sondern hören uns immer zu allem auch die Gegenseite an, also bis, muss man sagen, zu einem bestimmten Teil des Spektrums. Wir finden nicht, dass man zum Beispiel AfD-Interviews machen muss bei uns, aber wir tragen auch das, was eben die Linke im Sinne von die gesellschaftliche Linke an Streit und Problemthemen ausmacht, tragen wir hier im Haus aus. Und das war auch genau das, was ich gerne weitermachen wollte.
Ja, jetzt Streit ist ja ist ja immer gut, ne? Wenn man auf die aktuelle Ampelregierung guckt, ist vielleicht ein bisschen viel Streit gerade, sagen zumindest Sie und Ihre Kollegen aus dem Journalismus an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn wir diese Haltung und den politischen Standpunkt uns anschauen, der Gründer des Spiegels, der Herr Augstein, hat ja irgendwann mal gesagt, sowas wie, frei zitiert, Journalismus ist sagen, was ist. Und ich habe mich gefragt, inwieweit kann man als Journalistin oder Journalist überhaupt politisch eine Ausrichtung verfolgen, ohne dabei diesen Standpunkt zu verlieren?
Das ist genau die Kunst, würde ich sagen, des guten Journalismus, der sich auch um seine eigene Beschränkung immer im Klaren ist, weil ich werde nie alle Meinungen zu einem Thema abbilden können. Sagen, was ist, heißt, ich muss sagen, was zu einem Tatbestand, zu einem Konflikt gesagt und gemeint wird und was die Argumente sind. Ich werde aber nie alle Argumente abbilden können. Deswegen habe ich sozusagen eine notwendige Beschränkung und in dieser Beschränkung der Darstellung wird sich immer meine Haltung auch abbilden. Aber ich glaube, dass halbwegs erfahrene Leserinnen und Leser oder meinetwegen auch einfach das halbwegs belesene Publikum damit gut umgehen kann. Wir werden immer den Vorwurf führen, dass wir etwas nicht objektiv darstellen, weil wir eine bestimmte Meinung nicht abgebildet haben. Meine Sorge gilt ehrlich gesagt immer dem Teil des Publikums, der nicht so medienerfahren ist. Also der Teil des Publikums, der mit dieser notwendigen Beschränkung, von der ich gerade sprach, nicht so gut umgehen kann. Und da sehe ich die Hauptaufgabe der Medien, also auch unsere Aufgabe als TAZ, da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Wie können wir noch verständlicher schreiben? Wie können wir noch verständlicher diese ja enorm komplizierten politischen Themen rüberbringen, die ja auch Politikerinnen und Politiker oft genug überfordern in der Darstellbarkeit? Das ist unsere Aufgabe, die Sachen runterzubrechen. Das ist sozusagen etwas, woran wir hier auch den ganzen Tag herumkauen.
Ja, und das ist ja auch journalistisches Handwerk, ne? Also wie bereite ich Inhalte auf, sodass Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer das auch gut verstehen können. Hat dann die politische Einstellung auch Auswirkungen auf dieses Handwerk? Also ich sag mal so ganz plumpes Beispiel, wir hatten jetzt im Frühsommer ein Thema im Bundeswirtschaftsministerium, was von den Grünen geführt wird. Da war ein Staatssekretär, ja, da gab es halt in Anführungsstrichen Mauscheleien, ja, ohne da nochmal ganz tief einsteigen zu wollen, haben wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer mitbekommen. Jetzt gibt es einen zumindest in der ersten Diskussion einen ähnlichen Fall im Verkehrsministerium. Das ist von der FDP geführt. Also ja, wenn die nicht in einer Regierung sitzen würden, würde man sagen, fast die Gegenseite sozusagen. Wenn Sie da jetzt als Journalistin drauf gucken, ist es dann so, dass Sie sagen, handwerklich muss und werde ich beide Vorfälle gleich stark recherchieren, gleich stark kommunizieren und gleich stark sozusagen bewerten, auch in einem Kommentar beispielsweise? Oder sagen Sie, naja, man muss der Ehrlichkeit halber zugestehen, da beim Wirtschaftsministerium, da haben wir uns vielleicht auch ungewollt so ein bisschen zurückgehalten und jetzt beim Verkehrsministerium mit der FDP, da schießen wir schon ein bisschen stärker.
Ich würde sagen, für diesen konkreten Fall stimmt es nicht. Also für manche andere Fälle muss ich das zugestehen, dass wir da gegenüber Mitgliedern der Parteien links der Mitte vielleicht großzügiger waren als gegenüber der anderen Seite. Aber für den konkreten Fall ist es so, dass also niemand so doll erstmal auf dem Wirtschaftsministerium herumgeklopft hat wie wir. Also das hat sich dann, muss man sagen, auch noch verlagert. Aber die TAZ war die erste Zeitung, die überhaupt von den, sag ich mal, Familienbeziehungen von Herrn Greichen schrieb. Also wir waren die, die es aufgeschrieben haben, als die anderen das noch alle ganz normal fanden. Und wir haben dann das Wirtschaftsministerium auch dafür gegeißelt, wie schlecht der Gesetzentwurf war, der von Greichen vorgelegt wurde, etc. pp. Es war dann eben nur so in dem Augenblick, wo dann geradezu öffentliche Hysterie darüber ausbrach, was da passierte, fanden wir es wieder unfair. Also die TAZ versteht sich schon auch in Teilen als Korrektiv einer öffentlichen Meinung, von der wir oft finden, dass da die Falschen die Oberhand gewinnen. Und deswegen haben wir dann sozusagen in der zweiten Hälfte dieses Konflikts damals, haben wir dann gemäßigter kommentiert. In diesem Fall jetzt mit dem Verkehrsministerium, wo es ja um einen Abteilungsleiter geht, der da seine eigenen Freunde wahrscheinlich begünstigt hat, muss ich zugeben, das war eine sauber recherchierte Geschichte der Konkurrenz. Da hat eine andere Zeitung vorgelegt und da kamen wir so schnell nicht hinterher, dass wir die ersten Tage erstmal relativ beschämt hier uns klein gehalten haben. In dem Augenblick aber, wo wir auch eigene Informationen in der Hand hatten, haben wir es dann auch größer gebracht. Sodass jetzt also der kritische Artikel, auf den Sie sich vielleicht beziehen, der war ehrlich gesagt das, was man bei uns nachgeklappert nennt. Also wir hatten dann auch endlich mal eine eigene Info. Da hätte man viel früher, viel stärker noch drauf einsteigen können, wenn man denn die eigenen Rechercheergebnisse gehabt hätte.
Ja, und wie ist es, Sie sagen gerade eigene Informationen haben, das ist ja auch eine Frage von Ressourcen. Wie gehen Sie vor? Sie sitzen ja hier in Berlin, sozusagen irgendwie dicht dran, das Justizministerium ist irgendwie eine Viertelstunde zu Fuß entfernt, der Bundestag sind nur irgendwie ein paar U-Bahn-Minuten, dann ist man da. Wie schicken Sie sozusagen Ihre Leute los, mit welchem Ziel und auf welchen, in Anführungsstrichen, Gegner, unter Beachtung der Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen? Ich sag mal ein bisschen plakativ, arbeiten 90% der Leute an der AfD und 10% am Rest? Oder ist es so, dass Sie sagen, Sie verteilen es irgendwie anders?
Nee, also in unserem Parlamentsbüro, das ist das Büro, das sitzt in der Bundespressekonferenz, also noch nicht mal hier im Haus, sondern hinten am Schiffbauer Damm gegenüber, also in Sichtweite auch von Bundestag und Kanzleramt. Da sitzen Leute, die ihre relativ feste Themenzuschreibung haben. Die eine macht die CDU, der zweite macht die Grünen und so weiter. Einmal quer durch den Gemüsegarten des Parlaments. Und nur bei Großlagen ist es dann so, dass alle halt auf ein Thema einsteigen. Aber in so einem klassischen Regierungskonflikt, wie wir ihn jetzt aktuell jetzt bei der Ampel erleben, da würde dann die Grünen-Berichterstatterin würde anfangen, bei den Grünen anzurufen und zu fragen, was ist denn bei euch gerade los? Und der CDU-Berichterstatter entsprechend bei der CDU, hallo Opposition, wie seht ihr denn das? Nicht? Und dann wird es entweder zusammengetragen oder je nachdem, wer gerade dran ist, schreibt es dann auch alleine. Und tatsächlich haben wir eine ganze Reihe von Leuten, wo sie nach der AfD fragen, die sich insgesamt um den kompletten Komplex Antifaschismus und Antirechtsextremismus kümmern. Die sitzen auch in anderen Ressorts und da haben wir einiges an Kapazitäten vorgehalten. Das ist aber nie so, dass ich die losschicke, sondern ehrlich gesagt, das entspricht auch deren eigenen Interessenlagen. Nicht? Die sehen das als große Aufgabe jetzt in der Demokratie, sich gegen rechts außen zu wehren und dann haben wir manchmal 5, 6 Leute, die von einer einzigen Demonstration berichten. Das ist mir noch nicht mal unbedingt recht, weil ich in der Tat mit Ressourcen haushalten muss. Aber manchmal treibt es die Leute auch einfach.
Sie sagen, es treibt die Leute. Wie funktioniert denn so ein Redaktionsalltag? Gibt es jeden Tag so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, sozusagen aus dem Film? Morgens gibt es eine Redaktionskonferenz und da werden dann die heißen Themen verteilt und jeder macht so seinen Job. Oder machen die Redakteure und Redakteurinnen viel mehr eigenverantwortlich und kommen dann und sagen, Mensch, hier Ulrike, ich habe so das Thema recherchiert oder jenes, das muss jetzt hier mal auf die Titelseite.
Also der ganz typische Konflikt, der jeden Morgen tatsächlich in der Redaktionskonferenz ausgetragen werden muss, ist der zwischen Fachredakteuren, die sich für heute folgendes hintergründige Thema ausgedacht hat, und der Zentralredaktion, die sagt, wisst ihr Jack, wir müssen heute unbedingt dies und jenes machen. Und oft ist es so, dass die Zentrale, die Planer, die sagen, okay Leute, das ist heute der Streit des Tages, darüber müssen wir unbedingt großflächig berichten. Und so eine Fachredakteurin, die denkt eher, naja, aber ich habe doch hier diesen und jenen Hintergrundaspekt, den ich heute sorgfältig recherchieren wollte. Und deswegen gibt es ständig den Konflikt zwischen Aktualität und Hintergründigkeit. Und das ist der Streit, der jeden Tag ausgetragen wird. Aber ein Tag wie heute war zum Beispiel klar, okay, in der Ampel kocht's. Nach der ersten Kabinettssitzung, nach der Sommerpause, ist gleich schon die erste Bombe wieder hochgegangen, darauf müssen wir einsteigen.
Ja, ja. Tatsächlich, wo Sie es mit der Ampel ansprechen, ich habe tatsächlich heute schon der zweite Podcast, vorhin irgendwie bei Marco Buschmann, dem Bundesjustizminister, gesessen und habe ihn auch angesprochen auf das Klima innerhalb der Ampel und habe ihn halt gefragt, ob Politikern und Politikerinnen eigentlich so bewusst ist, dass je nachdem, wie sie Politik machen, wenn das sehr, sehr schlecht wahrgenommen wird von der Öffentlichkeit, dass das ja auch so Kratzer an der Demokratie hinterlässt, also an dem Verhältnis der Bürger zum demokratischen Rechtsstaat im Zweifel. Und er hat mir da zugestimmt und im Gespräch sind wir darauf gekommen, aber Politiker sind ja nicht die einzigen, die da sich dann da so streiten, wie die Kesselflicker, sondern es gibt ja auch noch die Medien, die darüber berichten. Und in dem Zuge die Frage, wenn Sie auf solche Themen schauen, ist es so, dass Sie sagen, naja, ich kann jetzt schreiben, die Frau Paus hat blockiert den Herrn Lindner Oder ich sage, so wie Sie es gerade formuliert haben, da ist im Regierungsviertel wieder eine Bombe hochgegangen heute. Schauen Sie auf die Wortwahl auch in Bezug auf das, was ich gerade eben geschildert habe?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich gerade auch unvorsichtig ausgedrückt. Also ich glaube, man muss viel sorgfältiger schreiben, als wir hier gerade reden, weil eine der größeren Gefahren aktuell, glaube ich, für die Demokratie ist, dass es einfach jetzt eine Partei gibt, die das Verhetzbarkeitspotenzial erkannt hat, das darin liegt, dass Demokratie nun mal aus Streit besteht. Wir werden um den Streit der Parteien nie herumkommen und wir sollten es auch nicht wollen. Wir brauchen die öffentliche Auseinandersetzung über Themen, um als Gemeinschaft und Gesellschaft über unsere Zukunft auch entscheiden zu können. Das macht Demokratie aus. Aber wenn jetzt eine Partei rumläuft wie die AfD, die all dies immer für sich ausschlachtet in der Weise, die da oben schlagen sich nur die Köpfe ein, machen sich die Taschen voll und entscheiden ansonsten nichts wirklich Relevantes, dann haben wir ein Problem, dem wir Medien uns auch stellen müssen. Ich glaube, dann sind wir als Medien gehalten, tatsächlich nüchterner, sachlicher und ruhiger zu berichten, als es viele von uns teilweise tun.
Ja, ist das was, wo Sie sich mit Kollegen anderer Blätter, also Blätter jetzt mal für alle Mediengattungen genannt, einig sind? Oder sagen Sie, Mensch, wenn ich da, keine Ahnung, neben dem Spiegel oder der Bildredakteurin sitze in der Bundespressekonferenz, dann weiß ich schon immer auch, die holen jetzt wieder das ganz große Schwert raus und eigentlich müssten wir es doch ein bisschen low-key spielen.
Man verständigt sich darüber oft erst im Nachhinein. Also ich habe früher in der Bundespressekonferenz mitgesessen, weil ich selbst im Parlamentsbüro war und da herrscht dann sozusagen erstmal die wohlwollende Konkurrenz von Leuten, die sich nicht unbedingt gegenseitig verraten, was sie vorhaben zu machen. Im Nachhinein reden wir oft unter Kolleginnen und Kollegen darüber, dass man bestimmte Dinge nicht so hochjatzen hätte dürfen. Nachher sind ja bekanntlich immer alle schlauer. Da gibt es aber durchaus, muss man sagen, jetzt große Unterschiede zwischen den von Ihnen benannten Beispielen Spiegel und Bild. Also mit den Leuten vom Spiegel sind wir uns in vielen Dingen einig. Mit den Leuten von der Bild werde ich mir in den meisten Dingen nie einig werden.
Ja, Sie haben die Bundespressekonferenz angesprochen. Thema, was tatsächlich in diesem Podcast ab und zu mal genannt wird, aber noch nie erklärt wurde. Was ist das eigentlich, diese Bundespressekonferenz? Das ist doch so ein Verein, dem man beitreten kann, habe ich mal gelernt.
Ja, jedenfalls als Journalistin oder Journalist. Also es können bestimmt andere auch eintreten, aber warum sollten sie das wollen? Nee, ich muss schon zeigen, dass ich Journalist bin. Und die Idee ist, dass die Hauptstadtpresse, die Hauptstadtmedien sich ein Forum geschaffen haben, indem sie auf eigene Veranlassung hin, also wo sie einladen, mit wem sie sprechen wollen. Also anders als in vielen anderen auch Demokratien ist es nicht so, dass bei uns die Presse irgendwo hinlatscht, wo der Politiker einlädt, sondern wir laden die Politikerinnen und Politiker ein und hören sie an. Da haben sich natürlich jetzt viele Rituale herausgebildet, also zum Beispiel die sogenannte Kabinetts-PK, ne, Kabinettspressekonferenz, die ist dreimal die Woche zu festgelegten Uhrzeiten. Da marschiert dann die komplette Riege der Pressesprecher, Pressesprecherinnen auf, der Ministerien, sitzen vorne in der Reihe und werden moderiert dann von einer Kollegin von einer Zeitung, von einem Medium. Und da muss man sagen, das läuft nicht immer genauso, wie wir aus den Redaktionen uns das vorstellen. Also sprich, da wird man dann schon auch manchmal einfach abgefüttert mit Standardformulierungen, die einen dann unzufrieden machen. Es fühlt sich also nicht immer so an, als wenn wir JournalistInnen da den Ton angeben, sondern manchmal fühlt es sich so an, als wenn man sich da auch einfach nur abspeisen lässt. Aber grundsätzlich ist die Pressekonferenz der Ort, den die Medien sich geschaffen haben, um selbst zu bestimmen, mit wem sie wie sprechen wollen.
Ja, das heißt, funktioniert das dann auch so? Ich weiß nicht, irgendwie, wenn Sie sagen, so jetzt Karl Lauterbach, du musst hier auch mal wieder herkommen, dann kriegt der einen Anruf von der Bundespressekonferenz oder wahrscheinlich sein Pressesprecher, der Herr Karl muss mal wieder hier sein und der sagt dann auch, ich komme.
Ich würde sagen, Karl Lauterbach kommt gerne, der muss sich nicht lange bitten lassen. Da gibt es natürlich auch andere Fälle, aber tatsächlich ist dann der Vorstand der Bundespressekonferenz, wie gesagt, das ist ein Gremium von Journalisten, nicht? Und der Vorstand lädt dann ein. Und die meisten muss man nicht lange bitten. Und es gibt auch Leute, die lassen sich bitten und kommen trotzdem nicht. Aber oft genug ist es auch so, die Ministerien sagen dann, wir würden übrigens gerne unseren Gesetzentwurf dann folgenden Dienstag oder so vorstellen und werden dann natürlich eingeladen. aber die Einladung geht grundsätzlich von der Bundespressekonferenz aus und es gibt offenbar Fälle, in dem dann nicht so gerne nachgegeben wird. Also Merkel war ja früher immer berühmt dafür, dass sie sehr, sehr selten in die Bundespressekonferenz kam und wenn sie dann kam, war natürlich immer ein Riesenauflauf, ne?
Ist ja, klar. Ja. Zwei Fragen dazu und die erste, wo Sie gerade Angela Merkel nennen, wenn Sie ein Interview führen, auch jetzt vielleicht nicht so ein 1:1 Interview, sondern auch in größerer Runde, meinetwegen eine Pressekonferenz oder bei der Bundespressekonferenz und da sitzt so eine, ich würde ja fast schon sagen, ikonische Politikerin wie die Angela Merkel. Traut man sich da eigentlich, die hart anzugreifen?
Tatsächlich habe ich es früher so empfunden, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr gebremst fragten. Das schwankte über die Zeit. Ich meine, wir reden ja von insgesamt 16 Jahren. Das war nicht immer einheitlich. Aber ich kann mich gut erinnern, dass ich eine Zeit lang die Fragen an der Grenze zur Liebedienerei fand und kann mich gut erinnern, dass ich einmal versucht habe, einen Kontrapunkt zu setzen und damit aber auch richtiges Stirnrunzeln ausgelöst habe. Da habe ich vielleicht dann auch in der Aufregung, das ist ja dann auch wirklich aufregend, das Herz schlägt schneller, die Stimme hebt sich dadurch an, habe ich dann vielleicht auch ein bisschen zu spitz formuliert, aber das war dann auch etwas, was meinem Ruf nicht gedient hat, als ich da mal so richtig reingehauen habe.
Okay, das auch bei Kollegen nicht gedient hat.
Ganz genau.
Okay, und das lag dann daran, weil halt Angela Merkel war, die greift man halt nicht an.
Ja, es ist dann oder? Ein Bruch mit dem Comment, also mit der informellen Verabredung, wie man hier fragt.
Okay.
Und das war jetzt nicht ganz schlimm, aber es war schon so, dass wenn man da den Ton ändert, viele erstmal auch ganz intuitiv eher mit Abwehr drauf reagieren. Damit musste die Bundespressekonferenz dann aber in Folge sowieso leben lernen, weil es dann schon auch ein paar Leute gab, namentlich der Blogger Thilo Jung, der sich damit einen Namen gemacht hat, dass er sagte, ich halte mich hier nicht so an diese ganzen informellen Abreden, sondern ich stelle durchaus schärfere, auch andere Fragen, als sie üblicherweise gefragt werden. Und ich weiß sehr gut, dass das manchen Leuten wirklich auf den Keks gegangen ist.
Ja, und das ist ja dann, ne, irgendwie so die mit Angela Merkel irgendwie so die informelle Verabredung, man ist nett zueinander. Gibt's das auch, dass Politiker oder Politikerinnen einfach sozusagen so eine Wucht haben, einen Fragesteller oder Fragestellerin an die Wand zu klatschen? Also stell mir jetzt gerade vor, irgendwie Gerhard Schröder damals, wenn der da so sitzt und dann fragen sie so eine Frage, der war jetzt nicht so einer, der sich jetzt so ganz entspannt ins Boxhorn jagen lässt oder so ruhig antwortet wie sein Nachfolger, sondern da gab es vielleicht auch mal einen Wumms. Haben Sie sowas auch mal erlebt? Oder?
Ja. Also Schröder konnte das sehr gut, Leute im öffentlichen Raum an die Wand zu nageln. Oder ich überlege gerade, welche Metapher mir dazu einfällt. Und er hat es auch genutzt und auch in Fällen, die ich unverzeihlich fand. Es gab mal eine Pressekonferenz, die war nach einer Kabinettsklausur in Bonn. Also damals fuhr man noch ab und zu nach Bonn, damit die Stadt das Gefühl hat, auch noch Teil des Regierungssitzes zu sein. Und da fragte eine ausländische Kollegin, also es war eine ausländische Journalistin aus einem arabischen Land, ich weiß nicht mehr welchem, eine sehr, sehr naheliegende Frage rings um den Komplex Irakkrieg. Und Schröder hat die Frau in der Luft zerrupft. Ich kann es kaum anders ausdrücken. Und das hat mich auch deswegen so empört, weil sich das auch gegenüber der ausländischen Presse noch viel weniger gehört als gegenüber der inländischen, die man ja gegebenenfalls dann auch aus anderen Gelegenheiten oder von anderen Gelegenheiten kennt. Und ich muss sagen, das waren so Situationen, wo sein Charakter für mich sehr deutlich wurde.
Ja, und wenn man solche Themen jetzt hat, wie oder was haben Sie daraus gelernt für Ihre eigene Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern? Sucht man persönliche Nähe? Wählt man die vielleicht auch aus, so ein Stück weit danach, der oder die ist jetzt nicht so aggressiv oder die redet nicht nur in Floskeln? Wie haben Sie da? Haben Sie da so einen Weg gefunden oder haben Sie so ein Muster, nach dem Sie arbeiten, was Beziehungen zu politischen Entscheidungsträgern angeht?
Es gibt wirklich ganz große Unterschiede zwischen Politikern und Politikerinnen darin, wie offen und nachvollziehbar sie gegenüber der Presse reden. Und zwar jetzt nicht bei einer Pressekonferenz, sondern eben im Zweiergespräch am Telefon ist es ja meistens. Manche haben wirklich das Anliegen, etwas transparent zu machen, etwas nachvollziehbar zu erläutern. Andere tragen am Telefon oft im Ton der größten Vertrautheit dann trotzdem nur vor, was gestern auf der Presseerklärung stand. Und ich versuche immer, die Leute zu finden, die mir was erklären wollen, was darüber hinausgeht, was gestern schon presseöffentlich war. Und das sind Leute, die dann ihrerseits es natürlich zu schätzen wissen, wenn man mit den Informationen anständig umgeht. Das ist klar, es ist immer auf Gegenseitigkeit. Man braucht sich, finde ich, nie einzubilden, dass man irgendwie der Top-Rechercheur ist, wenn man nur die richtige Frage stellt, sondern es geht immer darum, dass so ein Politiker sich natürlich auch davon was erhofft, in einer bestimmten Weise dargestellt zu werden. Damit kann man als Profi aber, finde ich, umgehen und trotzdem auch Kritisches zutage fördern. Und man kann auch solche Politiker auch immer noch öffentlich angreifen. Und Politiker sind ja auch Öffentlichkeitsprofis in der Weise, dass sie dann in der Regel damit auch umzugehen wissen. Es gibt ganz wenige Fälle, in denen dann sich jemand gemeldet hat und gesagt hat, er sei regelrecht enttäuscht, wir hätten doch so gut geredet und jetzt sowas und das, ich sei ja aber beleidigt. Das gibt es zwar und manchmal ist man dann auch überrascht und hat unangenehme Nachgespräche, aber in aller Regel gibt es da schon also einen Austausch, der noch auf Augenhöhe funktioniert und wo jeder um seine Rolle weiß.
Ja, und wenn Sie diese Gesprächspartner und Partnerinnen sich anschauen und ich sag mal so, da ist relativ klar, kommunizieren relativ offen, die sind vielleicht auch nett, irgendwie mit denen kann man auch ganz gut umgehen. Dann gibt es ja immer noch diesen Punkt der politischen Ausrichtung sozusagen. Wenn wir jetzt das Thema rund um Waffenlieferungen für die Ukraine nehmen, dann nehmen wir mal zwei Gegen- oder drei Gegenpole. Sie haben auf der einen Seite den Roderich Kiesewetter, der ist in der Opposition, aber auch pro Waffenlieferung etc. Sie haben die Frau Strack-Zimmermann, FDP, pro Waffenlieferungen. Und sozusagen in Anführungsstrichen volles Rohr auch. Und dann haben Sie den Anton Hofreiter in ähnliche Sicht der Dinge inhaltlich. Aber alle drei, teilweise Regierung, teilweise Opposition und eine komplett andere politische Ausrichtung, in Teilen wahrscheinlich sogar ideologisch ein Stück weit auseinander. Und wenn Sie jetzt als Chefredakteurin der Taz so ein Thema machen, sagen Sie dann, also naiv gefragt, ich rufe mal lieber den Toni Hofreiter an, weil mit dem ist irgendwie, das passt einfach besser. Und lassen die anderen beiden außen vor oder spielt das dann gar keine Rolle?
Sie werden lachen. Zu allen drei genannten hat die Taz relativ enge Verbindungen. Die Verbindung zu Hofreiter ist die schlechteste. Tatsächlich ist Kiesewetter jemand, der immer schon, also ich war vor langer Zeit für Verteidigung zuständig, mehr als 10 Jahre her, immer schon gern mit der Taz geredet hat, auch mit mir. Und er tut das genauso wie gerade beschrieben. Also er tut es so, dass man seinen Erklärungen gut folgen kann und er trotzdem das in Ordnung findet, wenn man nachher in der CDU, die CDU in der Presse angreift. So. Die Strack-Zimmermann war letztes Jahr bei uns auf dem Taz-Lab. Wir machen jährlich so einen Kongress und da kommt sie auch nächstes Jahr gerne wieder hin. Alles, was ich höre, jedenfalls deutet darauf hin. Und sie mag auch die Taz, also weil das sind Politikerinnen und Politiker, die schätzen diese Atmosphäre des freien Austausches auch bei verschiedenen Parteifärbungen oder Weltanschauungen. Toni Hofreiter ist sauer auf die Taz, weil wir auch schon schlecht über ihn geschrieben haben. Ich weiß nicht, wie schlimm das noch ist, aber schöne Grüße, Herr Hofreiter, wenn Sie zuhören. In jedem Fall würden wir unsere Gesprächspartner hier in diesem Fall genauso aussuchen. Also wer kann am besten erklären und wer kann vielleicht auch mal neue Argumente bringen? Weil gerade dieses Waffenlieferungsthema leidet ja ein klein wenig drunter, dass wir seit 1,5 Jahren sehr viel Gleiches hören. Und deswegen würde ich jetzt zum Beispiel jemand Viertes suchen. Ich würde die Person suchen, die sich vielleicht auch gut auskennt, aber noch nicht so häufig befragt worden ist und vielleicht noch Aspekte reinbringt, an die wir alle noch nicht gedacht haben.
Haben Sie da jemanden im Blick? Also wenn ich...
Also ich stelle gerade in diesen Tagen eine Liste auf und ich habe sie Militärexpertise-Liste genannt, wo ich Leute aus Forschungsinstitutionen, von Unis und Thinktanks und so weiter aufgeführt habe, die wir alle noch nicht befragt haben. Gestern sprach ich mit einem Militäranalysten, das ist ein Österreicher, der aber in London arbeitet und das Interview erscheint nächste Woche und der hat wirklich auch mal ein paar andere Takte gesagt.
Ja, interessant. Gibt es Politiker und Politikerinnen, die so gar nicht mit Ihnen reden? Also zum Beispiel die Luise Amtsberg, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, hat mal im Machtwas-Podcast gesagt, sie würde nicht mit der Bild-Zeitung reden. Jetzt sind Sie natürlich irgendwie nicht die Bild-Zeitung, aber vielleicht in der Wahrnehmung, manchmal treffen Sie einen ähnlichen neuralgischen Punkt bei Politikern. Gibt es da jemand, der gesagt hat, boah, nee, Freunde, mit euch habe ich doch gesagt, ich rede nicht mit euch, lasst mich in Ruhe.
Ja, gibt es leider immer wieder. Das hat verschiedene Gründe. Ein wichtiger Grund ist die Satire-Seite der Taz, die heißt Die Wahrheit, unsere letzte Seite im überregionalen Teil. Und auf der Wahrheit erscheinen regelmäßig satirische Texte, die, muss man sagen, von vielen Politikern nicht gutiert werden oder wurden, einfach weil die voll drauf gehalten haben. Auch in einer Weise, die ich zum Beispiel geschmacklos finde, nur darf die Wahrheit eben, was die Wahrheit darf, nämlich Satire sein, also dürfen sie faktisch fast alles. Und da habe ich dann nachher manchmal unangenehme Telefonate zu führen, kann das aber nicht ändern. Aber wir hatten schon Menschen, die wegen Wahrheitssatiren nie wieder von der Taz angerufen werden wollten. Und wir hatten aber auch schon wegen anderer Auftritte der Taz, also jetzt nicht auf der Wahrheit, sondern auf anderen Seiten, ernsthafte Beleidigungen zu bekämpfen. Wir haben einmal, weiß ich noch, mit Claudia Roth getitelt. Das war zu einem für Frau Roth relativ wichtigen Grünen-Parteitag hin. Und da haben wir sie aus dem Grund, den ich vergessen habe, auf der Titelseite recht ungünstig dargestellt und mit die Gurke des Tages bezeichnet. Das war nicht gut und Frau Roth war ernsthaft böse, auch wenn der halbe Grünen-Parteitag darüber gekichert hat.
Ja, und das führt dann auch so dazu, dass Frau Roth oder jemand in der Liga hier anruft und sagt, so, Frau Winkelmann, das geht jetzt nicht mehr. Also das war jetzt das letzte Mal, dass wir gesprochen haben und ihr spinnt doch wohl, oder? Wie läuft sowas?
Den Fall Roth musste eine meiner Vorgängerinnen ausbaden. Aber ein Fall in jüngerer Vergangenheit, das war so eine Wahrheitssatire. Da rief dann die Pressestelle an und bat nachdrücklich um ein intensives Gespräch. Und tatsächlich wollte dann der Pressesprecher, dass ich mich quasi von dem eigenen Text distanziere und dass der betroffenen Ministerin auch zugetragen werden könne. Und da meinte ich, ich werde einen Teufel tun und mich von meinem eigenen Redakteur und meinem eigenen Text, also in diesem Fall unserem eigenen Text, distanzieren. Wir müssen alle mit Satire leben. Das ist Satire. Es tut mir leid.
Ja. Und wie oft erleben Sie, dass politische Entscheidungsträger Druck machen, sozusagen? Also, ich sag mal, so dieses Mittel, ihr kriegt mich nicht mehr, das zieht ja eigentlich nur so bei 10% der Leute, die hier in Berlin arbeiten, weil wenn halt, ich sag mal so, Bundestagsabgeordneter A nicht spricht, dann spricht halt B, das ist ja für sie nicht relevant, aber ich sag mal so, ab Staatssekretär, Minister, Bundeskanzler, das sind ja so die, die da Druck ausüben können. Aber gibt's auch andere Situationen, wo Druck ausgeübt wird auf sie, so nach dem Motto, denkt dran, wenn ihr darüber schreibt, das auf gar keinen Fall, sonst habt ihr in irgendeiner Form Ärger oder fühlen wir uns nicht mehr wohl oder was auch immer.
So direkt kann ich mich nicht erinnern und ist mir jetzt auch, glaube ich, noch nie zugetragen worden. Ich müsste noch mal nachdenken, ob das vielleicht vor 20 Jahren üblicher war als jetzt. Doch, wir hatten, es ist aber echt lange her, wirklich. Da war der Teufel los. Es gab ein Interview. War das Olaf Scholz? Ich muss gerade mal nachdenken. Es gab schon Fälle, wo Leute sagten, wenn ihr das jetzt so aufschreibt, ist wirklich zappenduster. Und es wurde dann zensiert. Und was wir dann gemacht haben, war, dass wir sozusagen die Zensur abgebildet haben. Wir haben was geschrieben und das schwarz übermalt, um darzustellen, wie Politiker in dem Fall mit uns umgegangen sind. In einem Fall war es auch Philipp Rösler. Damals
Bundeswirtschaftsminister.
Ja, und ich glaube, er war auch FDP-Parteichef, oder?
Ja.
Also,
ja.
Und im anderen Fall, müsste ich aber jetzt nachschlagen, ich glaube, vor ungefähr 20 Jahren war es auch mal Olaf Scholz, der da versucht hatte, Druck auszuüben und wir das halt in der Zeitung dann auch ausgespielt haben.
Ja. Letztendlich ist ja das eine so, was haben diese politischen Entscheidungsträger für eine Beziehung zur Taz? Und Sie haben ja auch schon gesagt, ne, es mussten Vorgängerinnen von Ihnen mal ausbaden oder hatten auch Sie mal ein nicht so schönes Telefonat. Und wie sehr, wenn Sie jetzt hier im Regierungsviertel unterwegs sind, wie sehr unterscheiden Sie zwischen dem Medium oder dem Unternehmen, der Taz, und Ihnen als Person, wenn Sie mit denen reden? Also ich formuliere es mal einfach, der Nikolaus Blome hat gesagt bei uns hier im Podcast, naja, man muss sich halt klar darüber sein, die reden ja nicht mit mir, sondern die reden mit meiner Visitenkarte.
Ah, Herr Blome ist eitler als das. Das hat er sich vorher zurechtgelegt. Aber klar, das weiß man eigentlich immer. Die Leute reden mit der Repräsentanz einer bestimmten Zeitung oder eines bestimmten Mediums. Also die typische Politikerin weiß, ich rede mit der Taz und möchte in der Taz ungefähr so und so dargestellt werden, also sage ich jetzt dies und jenes. Und die sieht dann erstmal vor sich nur die Redakteurin oder die Autorin von. In Einzelfällen ist es dann aber schon auch so, und dafür ist man halt zum Beispiel im Parlamentsbüro dann ein paar Jahre, dass es eine Art von persönlicher Beziehung gibt. Also der vorhin schon erwähnte Roderich Kiesewetter, der verstand es jedenfalls einem, das Gefühl zu geben, dass er eben nicht nur mit der Taz sprach, weil er ohnehin vielleicht damals noch daran dachte, dass ja ein schwarz-grünes Bündnis eines Tages möglich wäre und die Taz dann als Zeitung, die sich bei den Grünen gut auskennt, eine gute Adresse sein könnte, um ein Bündnis zu schmieden, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass er mit Menschen redet. Und tatsächlich ist es aber wichtig, dass sich Journalistinnen und Journalisten das regelmäßig nochmal in Erinnerung rufen, dass sie nur das Aushängeschild oder die Repräsentant einer Zeitung sind. Mir scheint das Problem bei der Taz weniger ausgeprägt zu sein, dass die Leute von sich selbst überzeugt sind, als vielmehr das bei größeren Zeitungen. Habe ich das schon eher schon mal beobachtet.
Ja, also man sieht ja schon, das kann man sagen, dass irgendwie so ein Kai Diekmann als ehemaliger Chef der Bildredaktion, der hat ja auch ein bisschen eine Personenmarke daraus gemacht, bis hin zu, dass er jetzt irgendwie auch ein Buch nochmal drüber geschrieben hat, wie es bei Bild war. Und ich würde das gar nicht werten wollen, sondern es ist eher so dann die Frage auf der einen Seite, wenn Unternehmen / Marke und Person verschmelzen, ist das vielleicht ja gut auch für den Zugang zu politischen Entscheidungsträgern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist man aber ja auch als Chefredakteurin oder als Repräsentantin eines Blattes auch die erste Verkäuferin, würde ich fast schon sagen. Das heißt, wenn Sie im TV sind, dann steht da immer noch irgendwie, das ist Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz. Das sehen dann auch ein paar hunderttausend Zuschauer, die vielleicht nicht gerade Taz-Abonnenten sind und aber werden könnten. Das heißt, inwieweit spielt sowas eine Rolle, dass man sagt, irgendwie auch fürs Unternehmen ist es wichtig, Gesicht zu zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, es ist genau so und es macht einen auch nervös, das kann ich zugeben. Weil ich ja immer auch dann die Verantwortung dafür trage, dass die Taz hier nicht total unmöglich rüberkommt. Und wenn ich dann meinetwegen mich verhaspele oder wenn ich ein Argument nicht schnell genug und nicht pointiert genug rüberbringe, dann schäme ich mich natürlich ein bisschen, weil ich weiß, jetzt habe ich die Taz schlechter aussehen lassen, als es sein müsste.
Das ist ja nochmal zusätzlicher Druck, den man sich dann macht, mal unabhängig davon, dass man ja auch fachlich irgendwie gut arbeiten möchte. Gibt es dann irgendwas, wo Sie sagen würden, wenn Sie hier bei der Taz jenseits von wirtschaftlichen Zwängen, politischer Ausrichtung, Art des Mediums, wenn Sie irgendwas verändern und neu aufsetzen könnten, Sie haben so einen Freischuss sozusagen, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, das würde ich super gern machen. Also, keine Ahnung, ich würde super gern einen Taz-YouTube-Channel machen oder Flugzeuge bauen. Irgendwas.
Ich glaube, wir hätten viele Kanäle besser früher nutzen können, wenn wir die Ressourcen gehabt hätten. Weil wir haben zum Beispiel in der Taz relativ spät gemerkt, wie gern wir auch reden. Also sprich, wie gern wir auch Podcasts machen. Und hätten wir früher da mehr Power reingegeben, also hätten wir früher ein anständiges Studio uns zugelegt, also die Mikrofonanlage, das haben wir inzwischen alles, aber wir hätten viel früher und auch breiter einsteigen können, um dann festzustellen, wie gern wir auch quasi unsere Gespräche miteinander als Podcast dann bearbeiten und verkaufen könnten. Und das haben wir spät gemacht, weil wir halt in der Taz eine nicht so gut verdienende Zeitung sind, wo alles immer super knapp ist und wo man sich halt jede Investition irgendwie x-fach überlegen muss. Und wir machen dann oft mit geringen Mitteln etwas nicht gut genug und haben das Gefühl, wir können am Markt dann sowieso nicht mithalten. Also andere Zeitungen, die ballern dann halt hohe Summen in auch technische Ausstattung, die wir nie hätten und geben dann klein bei. Und das hätten wir nicht tun dürfen. Das Gleiche gilt für Videos übrigens. Wir haben das zwar alles immer auch schon dann ausprobiert, aber eben mit unseren geringen Mitteln und waren dann vielleicht manchmal zu verzagt.
Ja, ist sehr interessant, gerade weil Sie die geringen Mittel ansprechen. Ich persönlich glaube ja, das Geld nicht immer der entscheidende Faktor ist. Und lustigerweise bringt mich das direkt wiederum auch zu einem Politikthema. Eine Sache, die mir ich lustigerweise auch mit dem Herrn Buschmann vorhin besprochen habe, war, in der Politik wird immer gesagt, wir haben Projekt XY, Digitalisierung, Bildung, Bundeswehr, weiß der Geier was, irgendwie, und wir haben da 5 Millionen, 500 Millionen, 5 Milliarden, 50 Milliarden, 500 Milliarden irgendwie reingetan, jetzt ist alles super. Und das sind so Buzzwords, die werden in der Bundespressekonferenz dann von, weiß ich nicht, Habeck, Lindner und Co. rausgehauen. Und Journalisten schreiben das auf und das war es dann. Wann steigen Sie dort tiefer ein und glauben Sie, dass wir da vielleicht in der deutschen Medienlandschaft auch ein Defizit haben?
Auf jeden Fall haben wir ein Defizit in der Nachverfolgung dessen, was oft eine große Nachricht ist und sich dann in der Realität als ziemlich kleines Phänomen erweist. Und eigentlich müssten wir das dann auch mehr kritisieren. Also wir nehmen tatsächlich oft die Ankündigung mit, zum Beispiel die 500 Millionen, vielleicht 50 Milliarden, 500 Milliarden behandeln war ja eher selten, und fragen dann nicht rechtzeitig und nicht kritisch genug nach, was wurde denn aus der Knete. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich kann auch sagen, dass es bei der Unzahl der Maßnahmen, die gerade diese Regierung seit Antritt in die Welt geballert hat, es wirklich schwierig ist, allem und allen auf der Spur zu bleiben. Also was die Ampel ja tatsächlich macht, im Unterschied zu den Vorgängerregierungen, ist, sie macht viel. Also mehrere Minister, Ministerinnen können für sich in Anspruch nehmen, schon im ersten Jahr ihrer Amtszeit mehr Gesetze gemacht zu haben, als die Große Koalition manchmal in der ganzen Legislaturperiode. Das ist auch alles gut und schön, aber macht natürlich die Berichterstattung nicht einfacher. Und da gebe ich sofort zu, dass es uns nicht in allen Fällen gelingt, quasi das Auge da zu haben, wo sich Kritik auch lohnt. Das fällt wirklich auch zunehmend schwer. Und was ist, und den ganz aktuellen Krach dieser Woche angeht in der Ampel, ist es zum Beispiel so, gestern wurden im Kabinett ja nicht nur die Dinge besprochen, die dann zum großen Knall führten, also Lisa Paus blockiert, jetzt Christian Lindners Wirtschaftsförderung, sondern es wurden halt noch so viele andere Gesetze ebenfalls besprochen, die auch von großer Relevanz waren. Aber man hat halt nur so und so viel Seiten, man hat nur so und so viel Autorinnen, die gegebenenfalls das Internet vollschreiben können. Keine Zeitung wird es schaffen, sozusagen alle Gesetze nach ihrer Relevanz dann auch angemessen hin zu betrachten und dann im Anschluss zu kritisieren. Wir sind da quasi in der Komplexitäts- und Fülle-Falle.
Ja, ist interessant. Ähnlich hat der Herr Buschmann darauf reagiert. Der meinte, die Sitzung war gar nicht so schlimm, wie sie jetzt rübergekommen ist, so ungefähr. Wir haben da auch viel Produktives zustande gebracht, redet halt nur keiner drüber. Aber das heißt, auf der einen Seite hat man sicherlich die Ressourcen, um alles abzubilden. Auf der anderen Seite ist aber auch dann, ich sag mal so, in der Berichterstattung eine gewisse Sensibilität auch bei der Taz notwendig oder vielleicht auch notwendiger, müsste steigen, in Bezug auf die Faktenlage und nicht nur auf die Buzzwords.
Auf jeden Fall. Also ich habe den ganzen Tag, die ganze Woche Schlagzeilen vor Augen, die ich irgendwo aufgreife, entweder auf Twitter oder bei der Konkurrenz, wo ich denke, Moment, da müsste man einsteigen. Also jetzt nur als Beispiel diese Woche, Teil der Kabinettsbeschlüsse von gestern waren auch Kürzungen im Renten- und Pflegesystem. Ich finde, da sollten wir alle sehr aufmerksam werden, was denn da bitte im Pflegesystem gekürzt wird, nachdem wir ja seit Jahren darüber berichten, welche Mängel es im Pflegesystem gibt. Und ich fürchte, das ist eine Recherche, die so bald nicht stattfindet, weil halt so vieles andere erst noch aufgeschrieben werden will. Aber das ist jetzt ein Thema, was ich mir vorgenommen habe, dass ich da unsere zuständige Redakteure nochmal darauf anspreche. Was wird da gekürzt? Sehen wir schon, worauf das hinausläuft? Wem wird das weggenommen? Aber das geht sicherlich anderen Kollegen und Kolleginnen auch so, dass sie immer sehen, wo man unbedingt nochmal nachfragen müsste und dass man dann immer heimlich hofft, dass irgendeine fitte NGO oder irgendeine fitte Oppositionspolitikerin das noch im Blick hat und einen quasi daran erinnert, dass da doch noch was schlummerte, was man dringend machen wollte.
Das heißt, so Leute wie die von Lobby Control zum Beispiel, die haben sie auch immer mit im Blick. Was die publizieren ja auch relativ viel, war übrigens auch schon bei uns zu Gast. Da gucken sie auch mit drauf und im Zweifel nehmen sie da dann vielleicht auch mal den Ball auf und sagen, das spielen wir jetzt weiter.
Genau. Das ist ein super Beispiel, weil Lobby Control wirklich also eine großartige Einrichtung ist. Ich war dankbar, als die sich hier gründeten in Berlin. Und also Köln und Berlin damals. Aber das sind genau solche Leute, die leisten diese Arbeit, diese ergänzende Arbeit. Also wir als vierte Gewalt, wir wären nicht da, wo wir sind. Wir haben ja in Deutschland eine relativ gut entwickelte kritische Öffentlichkeit, wenn es nicht solche NGOs wie Lobby Control gäbe.
Ja, kritische Öffentlichkeit ist ein guter Punkt. Vielleicht nochmal, um das ganze Thema abzurunden. Wir haben ja in Deutschland das duale System, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben die private Presse, und manchmal hat man so den Eindruck, es wird dann auch alles in der Wahrnehmung der Bürger wird alles in einen Topf gepackt, und dann gibt's so das Label Lügenpresse, was einfach mal so drüber geklebt wird. Ich glaube, da kann ich auch meine persönliche Meinung mal sagen. Ich bin ja sehr dankbar für eine funktionierende Presselandschaft, weil ich an das Thema vierte Gewalt sehr stark glaube. Und einer meiner ersten Gäste war auch der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Also ich bin da wirklich, finde das wirklich super. Aber nur weil Michael das super findet, heißt das ja erstens noch lange nicht, dass das System gut funktioniert. Und zweitens, dass wenn die Mehrheit es gegebenenfalls irgendwann nicht mehr gut findet, ist auch nicht gut für unsere Demokratie. Lange Rede, kurzer Sinn. Frage ist, wie gehen Sie mit diesem Vorwurf um? Systemgesteuerte Presse, Lügenpresse, ihr berichtet doch eh nur das, was die euch vorgeben, was wir hören sollen, etc. Und wie versuchen Sie gegebenenfalls diesen Eindruck abzumildern?
Also es ist natürlich erstens schmerzlich, dass viele Leute so denken, wahrscheinlich auch mehr als früher, wobei das nicht ganz klar ist, ob dieses Misstrauen wirklich zugenommen hat oder ob es heute nur stärker gemessen wird als früher. Das möchte ich dahingestellt sein lassen. Und die Medien sind gehalten, damit offensiv umzugehen. Also es hilft nichts, die Augenbrauen hochzuziehen, zu denken, was für Idioten, und sich nicht drum zu scheren, sondern was ich zum Beispiel gut finde, ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk begonnen hat, wirklich auch die eigenen Mechanismen, die eigene Form der Berichterstattung offenzulegen, Transparenz herzustellen. Das ist meiner Ansicht nach das wichtigste Mittel, auch für Vertrauen zu sorgen, dass das der Rundfunk, der ja als Institution eigentlich immer sehr selbstbezogen war, wenn ich diese Kritik mir hier erlauben darf, dass der begonnen hat, sich also stärker zu öffnen, quasi die Eingeweide zu zeigen, also zuzugeben, wie er arbeitet. Also man hat jetzt viel mehr Beiträge im Fernsehen wie im Radio, die davon handeln, wie die eigentlich arbeiten. Ich glaube, dass das wichtig ist. Für die Zeitung gilt das ebenfalls, nur haben wir das schon vorher, glaube ich, stärker gemacht. Und dieses enorme Misstrauen schlägt sich ja vor allem auf Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nieder. Und die sind deswegen, also nicht zuletzt, weil sie natürlich um Gebührengelder auch zu kämpfen haben, stärker darauf angewiesen, auch Vertrauen stetig neu aufzubauen. Da helfen wir ihnen gerne bei in der Weise, dass wir natürlich auch regelmäßig betonen, wie dringend nötig der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist und bleibt, bei aller Kritik, die man aber auch anmelden können muss. Natürlich sind solche Skandale, wie zuletzt hier beim RBB, mit der Intendantin schrecklich und müssten angeprangert werden. Aber, und das hilft dann auch echt der Sache des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wirklich nicht. Aber unterm Strich ist uns ja klar, dass wir diese Institution brauchen, um hier die Demokratie auch aufrechtzuerhalten.
Ja, und das bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, Sie hatten vorhin gesagt, den Kollegen vom Spiegel sind Sie näher als den von der Bild-Zeitung. Aber im Grunde kann man sagen, es braucht sie alle, um ein funktionierendes, demokratisches System am Laufen zu halten? Oder würden Sie sagen, auch im Medienbereich gibt es den so an der einen oder anderen Stelle was, wo das könnte man auch weglassen?
Also ich trauere tatsächlich um jede Zeitung, die zumacht. Und ich bin da nie hämisch oder sogar froh, dass sozusagen die Konkurrenz sich vermindert, sondern ich glaube, wir brauchen sie wirklich alle. Wir bräuchten in der Tat eine bessere Bild. Also es gibt sehr viele Tage, an denen ich auf die Bild vollständig verzichten könnte. Natürlich aber ist der Springer Verlag eine notwendige Instanz, auch in der Bundesrepublik und quasi kulturell schwer wegdenkbar. Ausdrücklich ausnehmen möchte ich auch an dieser Stelle alle rechtsradikalen Fanzinen der AfD und ihren Angehörigen. So.
Ja, und dann vielleicht da an der Stelle so ein bisschen abschließend. Kommen wir nochmal zu dem Nikolaus Blome. Den halt auch gefragt, naja, es gibt halt Journalisten, die bezeichnen sich jetzt auch schon selber als konservativ und eher auf der einen Seite. Dann gibt's halt mit der Taz zum Beispiel jemanden, die grün und links ist und das auch offen kommuniziert. Bei der Zeit wird das zumindest von außen immer draufgeschrieben sozusagen. Und ich frage mich da, wie stark ist die Verantwortung von Medienmachern und Medienmacherinnen, dafür zu sorgen, dass einerseits natürlich Unterschiede klar werden, auf der anderen Seite aber auch den Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern und nicht in eine Spaltung zu laufen und nicht in so eine Situation zu laufen, wie sie vielleicht in den USA schon mit CNN und Fox News ist, dass irgendwie der eine guckt das eine und der andere guckt das andere und beide leben in völlig unterschiedlichen Welten. Also muss man auch auf Medienmacherseite eher das Verbindende suchen als das Trennende?
Ich würde sagen, aktuell ist die Zeit so. Ja, es geht mir auch ganz konkret so. Das macht jemand wie ich oder das macht eine Zeitung wie die Taz nicht ganz freiwillig, dass sie sagt, ja, wir müssen in der Tat die Verbindungen suchen, selbst zu Verlagen und zu Zeitungen, die uns sonst politisch fernstehen. Aber durch das enorme Hetzpotenzial, was jetzt an rechtsradikaler Seite aufgetaucht ist, sind wir genötigt, als Demokratinnen und Demokraten eher zusammenzuhalten, als das noch vor ungefähr 10 Jahren der Fall war. Und eine Zeitung wie die Taz, die ja auch von so einem rebellischen Impuls immer gelebt hat und die sich die Empörung oft genug auf die Fahnen geschrieben hat, ist das wirklich nicht leicht. Wir verzichten da jetzt auf Ausdrucksformen, die uns früher zu eigen waren, die wir gerne ausgeübt haben. Wir haben gerne hyperkritisch auf Leuten herumgekloppt. Wir haben gerne sozusagen das ganze Vokabular, was die gute Erziehung so gerade doch hergab, genutzt, um kritisch zu sein. Aber wenn wir jetzt erleben, dass von rechts der ganze Laden hier unterminiert wird, dann müssen wir viel kühler und verbindender, verbindlicher sein, als wir das eigentlich ursprünglich gerne mal waren.
Ja, also Demokraten und Demokratinnen zusammenarbeiten finde ich super. Wäre fast schon ein gutes Schlusswort gewesen, wenn ich nicht von Ihnen noch hätte einen Ausblick haben wollen auf die nächsten 2 Jahre der Ampelregierung. Was glauben Sie, werden die bis zum Ende der Legislaturperiode zusammenarbeiten? Teil 1 der Frage, Teil 2, wie wird diese Zusammenarbeit, die wie lange auch immer geht, aussehen?
Ich musste heute früh lachen, weil ich einen Artikel von genau vor einem Jahr wiederfand, in dem nämlich die Kabinettsklausur am Ende der Sommerferien angekündigt wurde und es hieß, noch nie sei die Krise der Ampel so groß gewesen, noch nie seien die mit so schlechter Laune in ihre nächste Kabinettsklausur gegangen. Exakt die Situation haben wir jetzt auch. Also die nächste Kabinettsklausur, Ende der Sommerferien steht bevor, alle haben scheiß Laune. Und daher habe ich inzwischen das Gefühl, dass die mit diesen enormen Konflikten schon auch einen Umgang gefunden haben, nämlich es auch knallen zu lassen und dann schreien alle nach dem Machtwort von Olaf Scholz und irgendwann kommt irgendeine Form von Kompromiss und gleichzeitig ja aber bei jeder Gelegenheit raushängen zu lassen, dass sie schon ja die Traum- und Wunschkoalition sind. Das ist so eine eigentümliche Doppelstrategie, die die fahren und diese komische Ampel-gute Laune, die provoziert uns von der Presse dann ja auch manchmal regelrecht. Aber ich glaube, auf genau der Basis werden die weiterfahren und ich gebe denen auch wirklich die ganze Legislaturperiode. Ich glaube, dass das durchhaltbar ist noch bis zur nächsten Wahl. Was danach kommt, allerdings wage ich nicht zu prophezeien. Also man kann sich kaum vorstellen, dass die in eine zweite Runde gehen. Die einzige Alternative, die aktuell realistisch erscheint, ist allerdings die Große Koalition. Und daran werden sich bis dahin auch noch alle so gut erinnern, dass sie das eigentlich auch nicht zurückwollen.
Oder Jamaika?
Also ich sehe nicht, wie die Grünen und die FDP ernsthaft weiter regieren sollten und dann noch mit der CDU vorne dran, wenn das jetzt schon so schlecht läuft mit der SPD vorne dran.
Ja, okay. Das lassen wir mal stehen. Wir gucken mal, wie das dann in zwei Jahren aussieht. Aber Kernaussage ist, die schaffen es auch bis September 2025. Und dann gucken wir mal. Lieber Frau Winkelmann, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich habe eine Menge mitgenommen und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer hatten hier und da auch den einen oder anderen Erkenntnisgewinn. Vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken. Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.